findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Willkommen in der Lunchbox, liebe Jutta, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich spreche heute mit Jutta Kroll und ich bin ja ein ganz großer Fan tatsächlich auch von dir und freue mich sehr, dass ich dich als Gästin gewinnen darf für die Lunchbox und du heute hier bist und würde gerne tatsächlich mit dir auch so ein bisschen in die persönlichen Hashtags erst einsteigen, nämlich welche dich am besten beschreiben würden und sag damit nochmal herzlich willkommen.
Ja, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich finde schon den Titel so passend, die Lunchbox. insofern, ich soll dir jetzt drei Hashtags nennen, die mich am besten beschreiben.
Das wäre klasse.
Der erste ist Neugier, der zweite ist Ungeduld und der dritte ist mein Herzensthema Kinderrechte.
Ich springe erstmal auf die leichteren, nämlich Neugier und Ungeduld tatsächlich. Warst du schon immer auch als Kind ein total neugieriger und ungeduldiger Mensch, Jutta?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch gut erinnern, ist auch Familiengeschichte immer wieder zitiert, die ersten Zeugnisse, die man früher in der Grundschule kriegte, hatten ja nur bewertende Texte und das fiel bei mir sehr positiv aus. Es stand allerdings auch drin, Jutta müsste häufiger auf ihrem Platz sitzen bleiben, weil ich einfach kommunikativ war, immer mit allen sprechen wollte und mich nach Einschätzung meiner Lehrkräfte zu viel bewegt habe.
Mhm. Jetzt ist ja auch Neugier was, das fordert ja auch direkt auf, sozusagen immer so ein bisschen überall mal reinzuspringen in die Themen. Wie hast du die Themen eigentlich gefunden, auch in Richtung Kinderrechte, um zu sagen, das ist tatsächlich das Thema, was dich wirklich ganz, ganz stark umtreibt und was dich auch so beschäftigt?
Ja, das hängt zusammen mit der beruflichen Entwicklung in den letzten 25 Jahren. Ich habe vor 25 Jahren an der Universität Bremen gearbeitet, als eigentlich ausgebildete Geisteswissenschaftlerin im Fachbereich angewandte Informatik. Da brauchte ich meine Neugier auf die ganzen technischen Themen, die da bearbeitet worden sind, und habe dann gemeinsam eben auch mit den dort Verantwortlichen diese Idee einer Stiftung Digitale Chancen ins Leben gerufen. Und habe dann in den ersten Jahren sehr viele Themen erarbeitet. Wir sind ausgegangen von der Frage, wer hat Zugang zu, damals sagte man noch nicht digitale Medien, sondern sagte tatsächlich, wer hat Zugang zum Internet. Und das waren eben ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, von Menschen mit Behinderungen über Menschen in ländlichen Regionen, ältere Menschen und natürlich auch Kinder und Jugendliche. Und aus dieser Arbeit zu den verschiedenen Themen hat sich dann tatsächlich der Fokus eben herauskristallisiert. Zum einen, weil wir bei den Kindern und Jugendlichen die schnellsten und dynamischsten Entwicklungen haben. Sie sind immer diejenigen, die, wenn neue digitale Technologien, neue Dienste, neue Services da sind, das als erstes ausprobieren. Eben auch da mit einer Neugier, einem Interesse an diesen Entwicklungen Und wir kommen gleichzeitig dann aber nicht unbedingt so schnell hinterher, auch abzuwägen, macht das denn Sinn? Ist das gut, dass Kinder diese Dienste nutzen können, dass sie sich damit vertraut machen? Also wir haben eigentlich ganz klar so einen hinterherlaufenden Kinder- und Jugendmedienschutz. Und das ist das Thema, was mich fesselt, zu schauen, wie können wir denn tatsächlich vorausdenken, mögliche Risiken und Gefährdungspotenziale auch antizipieren und dann gleichzeitig darauf hinwirken, dass die Dinge so entwickelt werden, dass sie eben in Kinderhände gegeben werden.
Jetzt sprichst du ja ganz speziell auch eben das Thema einerseits digitale Kinderrechte, aber nehmen wir auch mal Kinderrechte als solches. Das ist ja was, was Kinder per se auch nicht so einfach immer überall lernen tatsächlich. Also Erwachsene wissen ja sehr gut um ihre Rechte Bescheid, aber tatsächlich Kinderrechte, das ist ja was, was man auch per se gar nicht mal im Kindergarten schon irgendwie lernen könnte oder sollte, vielleicht mit dem Thema umzugehen, nämlich welche Rechte hat man eigentlich als Kind, wie geht man um, sondern da wird ja einem auch häufig eben immer das Thema Mündigkeit auch mit entzogen. Kinderrechte fangen aber viel früher an. Vielleicht fangen wir genau mit dem Thema nämlich auch an, mit was sind denn eigentlich Kinderrechte? Hast du das mal definiert für dich?
Ja, in meiner Arbeit orientiere ich mich natürlich an der UN-Kinderrechtskonvention und tatsächlich ist die ja noch gar nicht so alt, mit 1989. Es hat vorher schon eine ganze Menge Bemühungen oder immer Überlegungen gegeben, wenn wir die Menschenrechte haben, Kinder sind auch Menschen, deckt das eigentlich alles ab? Und dann war die Überzeugung da, naja, es gibt schon bestimmte Bereiche, in denen wir ganz besonders hervorheben müssen, dass Kinder zum Beispiel vor bestimmten Dingen geschützt werden müssen. Also gleichzeitig gibt es eben viele Bereiche, wo man das jeweilige Recht, zum Beispiel Recht auf Privatsphäre, jetzt ganz spezifisch auf Kinder auch nochmal ausdifferenzieren muss. Denn Privatsphäre ist wirklich ein gutes Beispiel. Eltern haben ja auch Erziehungsverantwortung und die Abwägung, wie weit ich jetzt die Privatsphäre meines Kindes wahre, respektiere oder eben, weil ich der Ansicht bin, ich muss mein Kind vor bestimmten Gefährdungen schützen, vielleicht auch in die Privatsphäre eingreife, wenn ich zum Beispiel Nachrichten auf WhatsApp lese oder eben analog gedacht, die Postkarte umdrehe, die an mein Kind adressiert ist, oder vielleicht sogar so weit gehe, den Brief zu öffnen, weil ich die Befürchtung habe, da könnte etwas drinstehen, was mein Kind gefährdet, zu gefährlichen Handlungen auffordert oder ähnliches. Also da haben wir Menschenrechte, die für alle Rechte gelten. Und da kommt jetzt die Erziehungsverantwortung der Eltern mit ins Spiel. Das ist im Grunde genommen in der UN-Kinderrechtskonvention im Artikel 5 ganz gut dargelegt. Die Erziehungsverantwortung liegt bei den Eltern. Sie sollen das Kind aber in einer seiner Entwicklung entsprechenden Art und Weise bei der Ausübung seiner Rechte begleiten und unterstützen. Und im englischsprachigen Original haben wir da noch einen schöneren Begriff, der nämlich die sogenannten Evolving Capacities des Kindes anspricht, also die sich entwickelnden Fähigkeiten. Du hast es vorhin gesagt, Kinderrechte beginnen ja nicht irgendwann, sondern die betreffen tatsächlich von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres alle jungen Menschen. Und da ist dann dieser Begriff, die Fähigkeiten entwickeln sich, ganz entscheidend. Natürlich hat ein Kind im ersten, zweiten, dritten Lebensjahr nicht die gleichen Fähigkeiten wie ein Kind älteren Alters. Es kann also auch nicht selbstständig alle Abwägungen zum Beispiel treffen. Da sollen die Eltern ihren Erziehungsauftrag wahrnehmen und das Kind entsprechend unterstützen.
Was kommt denn jetzt sozusagen nochmal dazu, wenn wir dann auch auf die digitalen Kinderrechte nochmal schauen? Also das ist ja auch nochmal etwas, was auch schützenswert tatsächlich ist, aber genauso natürlich auch Kinder auch in ihrer Nutzung nachher mit stärken kann. Wie schätzt du da das Thema oder wie positionierst du dich auch zu dem Thema digitale Kinderrechte?
Ich sage es ganz ehrlich, ich mag den Begriff digitale Kinderrechte nicht so gerne.
Was würdest du wählen?
Die Rechte der Kinder sind, ganz ungeachtet, ob sie im analogen Raum ausgeübt werden oder im digitalen Umfeld. Es sind immer die gleichen Rechte. Recht auf Zugang zu Informationen, Recht auf freie Meinungsäußerung. Da denkt man ja schon ein bisschen in die Richtung Medien. Das ist relativ klar. Aber zum Beispiel so ein Recht auf friedliche Versammlung und Vereinigung. Wo fängt das an? Also wenn wir jetzt ans digitale Umfeld, an digitale Dienste, an Social-Media-Plattformen denken, dann wird doch von vielen Kindern dieses Recht auf Versammlung und Vereinigung genau da ausgeübt. Da treffen sie sich, finden sich zusammen, tauschen sich aus, können ihre Meinung frei äußern und haben damit aber auch einen wirklich sehr erweiterten Sozialraum, der gerade heute eigentlich gar nicht mehr eingeschränkt werden kann und meines Erachtens auch nicht eingeschränkt werden darf. Zu meiner Jugendzeit hat sich meine Möglichkeit, sich mit anderen zu versammeln und vereinigen, solange ich in der Grundschule war, auf mein Dorf beschränkt. Und mit der weiterführenden Schule wuchs dann auch dieser Sozialraum letzten Endes. Heute ist aber der Sozialraum tatsächlich ja im Grunde genommen, kann er ein globaler Raum sein. Ich kann junge Menschen mit gleichem Interesse von allen Teilen der Welt sozusagen, mit denen in Kontakt und in Austausch kommen. Und so ein Recht zu beschneiden, würde tatsächlich massiv eingreifen in die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen.
Also jetzt habe ich auch noch mal was gelernt, nämlich auch, dass man in der Sprache doch aufpassen muss und nicht von digitalen Kinderrechten, sondern eben Kinderrechte auch im digitalen Raum. Also auch da danke, denn es ist doch auch wichtig, die richtige Sprache auch damit zu verwenden. Du hast jetzt am Anfang gesagt, mit der UN-Kinderrechtsreform und wenn wir dann sozusagen eben auch die digitalen Räume dazu nehmen, gibt das sozusagen da auch mit verankert schon oder siehst du da auch noch Handlungsbedarf in der Form?
Auch das ist eine super spannende Frage. Also die Kinderrechtskonvention ist, wie gesagt, von der Vollversammlung der Vereinten Nationen 1989 verabschiedet worden. Ich finde es total spannend, dass das das gleiche Jahr ist, in dem das Internet begonnen hat, für alle Menschen zugänglich zu werden. 89 World Wide Web. Das konnte man aber, als das Werk, die Konvention, geschrieben wurde, eigentlich noch gar nicht absehen. Da war das Internet noch Militär und Universitäten vorbehalten. Jetzt steht die Kinderrechtskonvention und die wird auch als solche nicht verändert, aber es gibt dann eben ein UN-Instrument, das heißt allgemeine Bemerkungen oder General Comments. Und das bedeutet, dass von jeder Konvention von den Vereinten Nationen es immer wieder neue Auslegungen im Grunde genommen gibt. Also sowas wie ein Kommentar zu einem Gesetz ist dann so eine allgemeine Bemerkung, in der man das, was man 89 aufgeschrieben und verabschiedet hat, nochmal in den Blick nimmt und sich da genau fragt, was heißt das denn eigentlich? Dass wir zum Beispiel da reingeschrieben haben, das Recht auf Nichtdiskriminierung. Das ist 1989 ohne den Gedanken an digitales Umfeld natürlich anders formuliert worden, als man es heute ganz klar sehen würde, dass nämlich keine Diskriminierung im Hinblick auf Zugang zu digitalen Medien stattfinden darf. Also es kommen sozusagen neue Verständnismöglichkeiten hinzu. Und ganz klar ist dann eben auch, dass sowas wie Recht auf Zugang zu Informationen, Meinungsfreiheit in Artikel 13, das war damals so formuliert, das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen, Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen. So, und wenn ich jetzt dieses andere vom Kind gewählte Mittel wörtlich nehme, dann kann ich sagen, der Artikel 13 gilt heute noch wie damals, weil das digitale Umfeld, Plattformen im Internet, Chats, Foren, alles Mögliche unter diesem andere vom Kind gewählte Mittel ja durchaus verstanden werden darf. Und um das deutlich zu machen, hat der Kinderrechteausschuss sich 2019 überlegt, wir brauchen so eine allgemeine Bemerkung, die genau diese Fragen beantwortet. wie sollen wir heute so einen Artikel 13 verstehen oder eben auch andere Bereiche. Und die allgemeine Bemerkung 25 über die Rechte der Kinder im digitalen Umfeld, die tut genau das. Die ist 2021 verabschiedet worden. Die macht auch nochmal ganz deutlich, dass wir eine Balance brauchen von Schutzbefähigungsfreiheitsrechten, dass wir nicht das eine über das andere priorisieren dürfen. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich hatte damals die Ehre, an dieser Formulierung der allgemeinen Bemerkung mitzuarbeiten mit 5 anderen Wissenschaftlerinnen. Wir haben damals nicht absehen können, wie die Entwicklung voranschreitet. Wir haben versucht, zukunftsorientiert. Wir haben rein formuliert, dass das digitale Umfeld auch Anwendungen der künstlichen Intelligenz umfasst. Aber wie bedeutungsvoll das geworden ist in den letzten 4, 5 Jahren und wie es auch massiv Einfluss hat auf die Lebenswelt von Kindern, daran sieht man, die Entwicklung ist so schnell, dass man oft auch mit so, ja, letzten Endes völkerrechtlichen Instrumenten nicht unbedingt hinterherkommt und deshalb tatsächlich diesen Blick neugierig nach vorne, was kommt auf uns zu, sich ständig bewahren muss.
Ich finde es ganz eindrücklich, auch was du, also ich finde, da kriegt man fast eine Gänsehaut, wenn man dir zuhört und du sagst, du hast da mitgearbeitet, du hast da mitgewirkt. Und wenn du jetzt auch das siehst, sozusagen, wie schnell sich Dinge tatsächlich auch verändern in dieser Zeit. Gibt es Dinge, die du sagst, die du dann jetzt heute unbedingt da noch stärker einbinden würdest?
Ja, es gibt 2 Aspekte, die ich da hervorheben möchte. Das eine ist tatsächlich der Aspekt, was bedeutet künstliche Intelligenz? Wir sind mit einigen KollegInnen dabei zu überlegen, ob wir nicht eigentlich auch eine Einordnung im Sinne einer solchen allgemeinen Bemerkung von Anwendungen der künstlichen Intelligenz brauchen. Wir haben die KI-Verordnung, die ja jetzt verabschiedet worden ist von der Europäischen Kommission. Wenn man da reinguckt, dann sieht man, dass Kinder praktisch nicht vorkommen. Dass man also, auch das ist ein verankertes Recht nach Artikel 3 der Kinderrechtskonvention, dass alle Dinge, die Kinder betreffen, immer unter Berücksichtigung des Wohls des Kindes oder Best Interest of the Child im Englischen behandelt werden sollen. Das muss Vorrang haben, das beste Interesse des Kindes. Und dann ist es schon erstaunlich, dass eine KI-Verordnung, die ja jetzt etwas berührt, was ganz wesentlich das Leben von allen Menschen, aber dann eben insbesondere auch von der jungen Generation in den nächsten Jahren beeinflussen wird, dass da kein einziger Gedanke an Minderjährige auch nur drin verankert ist. Es ist nicht berücksichtigt, obwohl es die am meisten betroffene Bevölkerungsgruppe sein wird. Also das ist so ein Punkt, wo es tatsächlich nachdenkenswert ist, wie kann man das einordnen und kann man möglicherweise jetzt auch auf dieser völkerrechtlichen Ebene da nochmal eine Befassung mit anstoßen. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, der kommt eigentlich aus der Arbeit mit jungen Menschen selbst. Es hat für diese allgemeine Bemerkung eine weltweite Kinderbeteiligung gegeben, wo junge Menschen aus allen Teilen der Erde in 19 verschiedenen Sprachen sich selber damit befasst haben, was bedeutet das eigentlich für uns, das digitale Umfeld. Und was mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, ist eine ganz große Forderung, ein Wunsch, ein Verständnis dafür, dass wir ungleiche Verhältnisse haben, dass es Geschlechterunterschiede gibt, die sicher in anderen Regionen der Welt auch noch stärker ausgeprägt sind, als das in Deutschland der Fall ist, wenn es um den Zugang zu digitalen Medien geht. Und dass die jungen Menschen, die da mitgewirkt haben, Verständnis dafür hatten, dass das nicht so auf einen Bereich beschränkt ist, den man vielleicht auch für nicht wichtig halten könnte, sondern dass sie gesagt haben, das hat Einfluss auf unser gesamtes Leben. Und das hat dann Einfluss auch darauf, wenn einige in der Hinsicht mehr Chancen eingeräumt bekommen als andere Kinder, die im gleichen Land leben oder eben auch die in anderen Verhältnissen leben. Und da müssen wir ja sagen, haben wir auch in Deutschland gesehen, wie wie unterschiedlich die Situation ist. Während der Pandemie ist das nochmal deutlich vor Augen geführt worden, dass das auch Bildungschancen betrifft, dass das Recht auf Bildung in dem Moment, wo einige eben in einem gut ausgestatteten Haushalt ganz leicht auch Online-Unterricht wahrnehmen konnten, während andere Jugendliche versucht haben, ihre Hausaufgaben auf dem Smartphone zu erledigen. Also da sind Initiativen wie Digitalpakt 2.0 und so sind ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen dabei immer eben auch das Verständnis dafür im Blick haben, dass wir noch längst auch bei uns keine Chancengleichheit, keine Bildungsgerechtigkeit erreicht haben.
Jetzt hast du das ja auch schon gesagt gerade, dass man das Thema nochmal anstoßen könnte, um sich damit zu befassen. Was würdest du denn dir wünschen von der Politik im Punkto Kinderrechte einzubinden auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene?
Also ich glaube, dass es entscheidend ist, dass wir eher auf der praktischen Ebene gucken und ansetzen, also weniger abstrakt fordern, dass Kinderrechte verwirklicht werden müssen, sondern ganz konkret gucken, wo können wir das denn tun? Und ein wirklich gutes Beispiel ist für mich, dass wir in Deutschland 2021 ein novelliertes Jugendschutzgesetz bekommen haben, das einen ganz klar kinderrechtebasierten Ansatz verfolgt. Bis dahin, dass das Recht auf Beteiligung zum ersten Mal wirklich gesetzlich festgeschrieben worden ist, indem es nämlich einen Beirat gibt, der die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz bei ihrem Auftrag unterstützt. Und der ist mit 12 Personen besetzt, wovon 3 nicht nur Jugendliche vertreten müssen, sondern tatsächlich auch im jugendlichen Alter sein müssen. Also das hat es zum Beispiel vorher noch gar nicht gegeben, dass man gesagt hat, wir machen mal einen gesetzlich verankerten, von der Regierung eingesetzten Beirat, in dem 1/4 der Sitze der Stimme junger Menschen vorbehalten ist. Also es ist wirklich eine gute Entwicklung und das spiegelt sich eben auch in den gesetzlichen Regelungen, die da drin stehen. Auf der europäischen Ebene haben wir eine europäische Kinderrechtestrategie. Die ist aber für mich auch ein bisschen, schwebt oben drüber irgendwie, ganz viel Absichtserklärung. Und wenn dann eben gleichzeitig mit der Kinderrechtestrategie so eine KI-Verordnung rauskommt, bei der man denkt, sprechen die eigentlich nicht miteinander, verschiedenen Generaldirektionen, wie kann es denn passieren, wenn es eine Kinderrechtestrategie gibt, dass man die nicht auch auf solche dann ja europaweit geltenden Gesetzeswerke tatsächlich anwendet und einfach mal guckt, was bedeutet das, was wir jetzt in so eine Verordnung reinschreiben, denn tatsächlich aus kinderrechtlicher Perspektive? Also da wünsche ich mir, dass diese Umsetzung jeweils, wenn man denn an Gesetze rangeht, dass das mit berücksichtigt wird. Im Englischen heißt es Child Rights Impact Assessment, was eben auch sich nicht nur auf Gesetzesvorhaben erstreckt, sondern zum Beispiel auch auf Technologieentwicklung. Das ist für die Plattformanbieter auch eine Verpflichtung, so ein Assessment zu machen. Das heißt also, in den Blick zu nehmen, welche Auswirkungen hat denn das, was ich hier gerade auf den Markt bringen will, auf die Rechte von jungen Menschen. Und das kann man sehr gut eben auch, also sowohl in dem Technologiebereich wie im Regulierungsbereich, im Bereich der Gesetzgebung, kann man das so ein Verfahren gut anwenden. Und ich finde es auch besonders charmant, weil es eben dann deutlich macht, dass wir, klar müssen wir gucken, wird der Schutz von Kindern hier ausreichend gewährleistet oder gehen mit einer bestimmten Regelung oder mit einem bestimmten Service, den wir anbieten, gehen da auch Gefährdungen für Kinder einher. Aber gleichzeitig gucke ich eben immer auch, welche Chancen bietet denn das für Kinder und Jugendliche, ihre Rechte zu verwirklichen? Und dann kommt man, glaube ich, auf so einen ausbalancierten Weg, wo man nicht sagt, wir brauchen das eine und das geht zu Lasten des anderen, sondern wo man wirklich versucht, die Dinge zusammenzufügen.
Das ist ja jetzt auch was ganz Essentielles, wenn wir uns angucken, was wir in den Ländern ganz unterschiedlich auch mit feststellen, also gerade auch mal mit Blick auf Deutschland, wenn wir uns angucken, wie bildet man Medienkompetenz eigentlich aus? Wäre nicht das auch was, was unglaublich dazu beitragen würde, die digitale Teilhabe Jugendlicher tatsächlich auch zu stärken und sie zu befähigen?
Also du meinst jetzt der kinderrechtliche Ansatz würde genau. dazu beitragen. Genau. Ja. Also du hast schon recht, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Eltern und Erwachsene sind oftmals mit den Kinderrechten in ihrer Gänze gar nicht so vertraut. Ne? Dann hat man so ein bisschen eine vage Vorstellung davon, was bedeutet das denn eigentlich? Und ich glaube schon, dass wir in Deutschland auch häufig eine Haltung haben, die sagt, könnte das denn auch zu Lasten meiner eigenen Befugnisse gehen, wenn ich Kindern mehr Rechte einräume? Und ich sehe es genau umgekehrt. Ich glaube, dass es dass das sehr gut miteinander in Einklang zu bringen ist und dass wir viel weiterkommen könnten damit. Jetzt hast du gerade den Bildungsbereich angesprochen und das ist ja auch dein Themenbereich. Und auch da denke ich, da liegt so viel Potenzial drin, wenn wir, ich glaube gar nicht, wir müssen uns verabschieden von Dingen, sondern wir müssen einfach die Dinge, die im Grunde genommen ja auch schulischen Alltag bestimmen sollten, die müssen wir einfach nur ein Stück weiter denken und das mit einer gewissen Offenheit tun. Also ich kann mich vor bestimmten Entwicklungen nicht verschließen, wenn ich nach wie vor dem Prinzip, das ja auch in der Jugendsozialarbeit ein Maßstab ist, der Lebensweltorientierung angehören will. Mhm. Lebenswelt heute muss ich so in den Blick nehmen, wie sie ist. Ich muss nicht alles akzeptieren, was jugendliche Lebenswelt ist, ganz bestimmt nicht, aber ich muss darauf reagieren, ich muss berücksichtigen, was heißt das im Augenblick. Und wenn ich davor, ich glaube nicht, dass wir von Augen verschließen reden müssen, aber wenn ich die Auseinandersetzung damit scheue, dann wird es eben schwierig. Ich brauche die Auseinandersetzung damit, was heißt das, um dann aber nach Lösungen zu suchen, die auch praktikabel sind und die dann eben die Rechte von Kindern und Jugendlichen in ihrer Gänze auch berücksichtigen.
Mhm. Wir hatten ein ganz eindrückliches Erlebnis neulich gehabt. Wir hatten Valentina Lauer von Safe im Recht ja auch mal da gehabt bei uns beim Tatort. Wir haben sozusagen ein Format entwickelt, wo wir Eltern einladen, um in das Gespräch zu kommen und tatsächlich als das soziale Netz eher als Ort der Taten zu sehen. Nicht negativ, wie Tatort heißt, aber tatsächlich haben wir das so ein bisschen auch mit eingebunden, einfach um wach zu rütteln, aber auch gleichzeitig so einen Dialograum zu öffnen. Da hatten wir auch das Thema mit, wie viele Eltern doch einfach auch Bilder ihrer Kinder im Netz sozusagen veröffentlichen, ohne auch die Kinder tatsächlich mal zu fragen, ob sie das denn auch möchten oder wie einfach und schnell Erwachsene Fotos von den Kindern machen und die sozusagen dann einfach über alle möglichen Kanäle verteilen oder auch über WhatsApp an Familienmitglieder schicken. Auch da wird ja wenig gefragt und gleichzeitig werden natürlich Kinder dahingehend wachgerüttelt, so wenn sie irgendwann das haben, dann sollen sie nicht einfach Bilder teilen. Tatsächlich kriegen sie aber auch da zu Hause was ganz anderes vorgelebt. Und ich finde es ganz eindrücklich, weil Moritz, also mein Sohn ist ja 8 und wir tatsächlich auch häufig darüber diskutieren, wann ist er auf Bildern zu sehen und wann nicht. Und er auch schon sehr klar artikuliert, wann er das möchte und wann er das auch nicht möchte und ob er möchte, dass ein Bild tatsächlich auch veröffentlicht wird oder nicht. Und ich glaube, dass das auch eine Art und Weise ist, tatsächlich das Herangehen, wie gehen wir selber mit unserer Medienbildung um, wie machen wir das sichtbar als Vorbilder gegenüber unseren Kindern, wenn wir natürlich auch möchten, dass wir eine digital heranwachsende und digital mündige Gesellschaft schaffen mit Jugendlichen, die sich dessen auch bewusst ist, wie man sich in einem digitalen Raum bewegt. Wie schätzt du diese Themenstellung auch ein, Jutta?
Ja, also es ist insofern ein spannendes Thema, als wir ja inzwischen über eine Generation von Eltern sprechen, die selber auch schon mit digitalen Medien aufgewachsen ist. Bei mir war es noch so, wenn man fotografiert hat, hatte man einen Film in der Kamera. Dann hat man die Bilder zum Entwickeln geschickt, hatte sie nachher in der Hand und hat sie manchmal, wenn es Dias waren, vielleicht auch mal mit einer Dias-Show im etwas größeren Kreis geteilt. Und das Bewusstsein, dass jedes Bild, was man digital aufnimmt, sofort das Potenzial hat, sehr weit verbreitet zu werden, musste sich erst entwickeln. Ich würde sagen, eigentlich sollte man es bei der heutigen Elterngeneration auf jeden Fall voraussetzen. Das ist ja auf der Hand liegend. Aber wir sehen eigentlich, dass da die Medienerziehung eher dann bei den Kindern wieder ansetzen kann. Also, denn ja, es gibt eine Menge Aufklärungskampagnen. Das Deutsche Kinderhilfswerk hat was Interessantes zum Sharenting gemacht, arbeitet jetzt auch noch weiter daran. Aber die Bereitschaft von Eltern, sich damit auseinanderzusetzen, ist jetzt nicht gerade besonders groß. Während Kinder zum Beispiel, die in der Kita mit, sage ich jetzt mal, Tablets zum Beispiel experimentieren, auch mal ausprobieren, damit zu lernen gleich, dass ich, wenn ich jetzt Fotos mache in der Gruppe, die anderen erstmal frage, ob sie beim Essen fotografiert werden wollen oder beim Ausflug oder wo auch immer. Das kann ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass ich diese Frage stelle. Darf ich das Foto von dir machen? Möchtet ihr fotografiert werden? Und zwar nicht nur von den pädagogischen Fachkräften, sondern von den Kindern untereinander, die damit experimentieren. Also ich glaube, man denkt immer so viel darüber nach, mit dem Begriff Digital Natives, die wachsen alle mit der Technik auf und sind in der Technik besser als die Erwachsenen, die sich das alles erst aneignen müssen. Aber ich glaube, sie können auch mit den ethischen Fragen und den Gepflogenheiten rund um die Nutzung der Technik schon relativ früh konfrontiert werden und das damit aufwachsen sozusagen, dass das eigentlich selbstverständlich ist, das Recht am eigenen Bild zu respektieren. Dafür brauche ich keine juristische Formel, sondern einfach nur die Höflichkeit. Ich frage, ob du fotografiert werden willst. Und dann können die Kinder es vielleicht auch zu den Eltern mitnehmen und sagen, frag mich doch auch, ob ich fotografiert werden will. Ach, ist doch nur für Oma. Und die kriegt es über WhatsApp und die zeigt stolz das Bild der Enkel. Also da müssen wir tatsächlich noch, glaube ich, auch noch mal in die Richtung denken. Man kann mit den Lernprozessen im Umgang mit digitalen Medien auch sehr früh ansetzen und damit vielleicht einen Schritt weiterkommen.
Jetzt sind wir schon bei dem Thema Medienbildung tatsächlich. Was denkst du denn, wie könnte denn über Medienbildung tatsächlich auch die Rechte der Kinder auch mit gestärkt werden noch mehr? Also wie wäre das, wenn wir Medienkompetenz tatsächlich flächendeckend denken würden für Kinder?
Also ich glaube, es ist eine Verpflichtung, um die wir gar nicht herumkommen, sondern die wir tatsächlich aufgreifen und im positiven Sinne auch nutzen müssen. Also was wir lange Zeit gemacht haben, ist Aufklärung über die Risiken, die mit Medien einhergehen. Das ist lange Zeit das Verständnis von Medienbildung gewesen. Und die Potenziale, die darin liegen, sind bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden. Und ich sehe da Potenziale wirklich in alle Richtungen. Also Lernen, Bildungsprozesse in der Schule können so stark von der Nutzung digitaler Medien profitieren, dass man das eigentlich meines Erachtens nicht in Frage stellen darf. Aber man muss diese Medien als ein Instrument sehen, wie viele andere Lerninstrumente, die ja auch in der Schule zum Einsatz kommen. Ich könnte es auch von der anderen Seite her sehen und sagen, also ein Tablet ist genauso ein Medium, wie ein gedrucktes Buch ein Medium sein kann. Mhm. Und niemand würde in Frage stellen, dass man in der Schule mit dem Medium Buch arbeitet. Aber mit dem Tablet verbinden wir dann erstmal doch Aufklärungen über Risiken, die damit verbunden sein könnten. Und das Potenzial zu nutzen, das uns digitale Medien bieten, dafür Bildung auch ein Stück weit anders zu denken, als wir es bisher gedacht haben, deutlich mehr selbstständiges sich erschließen von Inhalten kann damit einhergehen. Das ist der Punkt, weshalb ich vorhin nochmal auf diese Koinzidenz von 1989 zu sprechen gekommen bin. Ich hätte totale Lust dazu, habe im Moment noch nicht den Raum dafür gefunden, mal diese parallelen Entwicklungen, hier die Kinderrechte und da die Ermöglichung zur Verwirklichung der Kinderrechte durch die Entwicklungen im Bereich Internet, World Wide Web und digitale Medien mal in Beziehung zu setzen miteinander. Weil ich glaube, dass es da tatsächlich so Wechselwirkungen gegeben hat auch. Jetzt sind wir noch längst nicht so weit, haben wir vorhin schon gesagt, dass allen Menschen klar ist, was Kinderrechte bedeuten und wie weitreichend die auch sind. Aber trotzdem haben sie in vielen Bereichen dazu geführt, dass man jungen Menschen mehr Mitspracherechte einräumt zum Beispiel und stärker berücksichtigt, wo ihre Interessen jeweils betroffen sind. Wünschenswert wäre viel mehr, aber wir haben eine Entwicklung, die sich da ergibt. Und wir sehen eben auf der anderen Seite gleichzeitig, dass ganz viel von dem tatsächlich auch durch dieses digitale Umfeld erst ermöglicht wird. Eben mehr zu wissen, zum Beispiel über Nachhaltigkeitsfragen, über Klimaschutz, über ähnliche Dinge. Solange ich das nur mit meinem beschränkten Raum vor Ort quasi wahrnehme und gar nicht weiß, was in anderen Teilen der Welt passiert, komme ich meines Erachtens nicht zu den gleichen Schlüssen, wie wenn ich tatsächlich im Austausch stehen kann mit jungen Leuten, die ganz konkret jetzt zurzeit in der Schweiz zum Beispiel von dieser Naturentwicklung betroffen waren oder in anderen Ländern von bestimmten Entwicklungen noch viel stärker betroffen sind, die tatsächlich um ihren Lebensraum fürchten müssen. Das heißt, mir werden doch da Informationen zugänglich, die dann gleichzeitig auch dazu führen, dass man als junge Menschen stärker reflektieren kann, wie sehr sind meine eigenen Rechte auf eine Persönlichkeitsentwicklung davon vielleicht auch betroffen. Und da kommt nochmal das ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe, die jungen Menschen, die weltweit jetzt an diesen Vorhaben beteiligt waren, so eine allgemeine Bemerkung, die haben immer den Blick für die jungen Menschen in anderen Teilen der Welt mitgehabt. Die haben nicht nur auf ihren eigenen beschränkten Lebensraum geguckt. Und darin liegt, finde ich, wirklich das große Potenzial. Und dann komme ich nochmal auf die Bildung zurück. Das wird da meines Erachtens noch nicht in dem Maße genutzt, wie man es tun könnte.
Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass es in vielen Teilen, auch wenn wir jetzt auch die neuen Verordnungen in Sachen KI uns angucken, Kinder nicht mitdenkt. Hast du eine Idee, woran das liegt? Dass tatsächlich gerade Kinder überall so regelmäßig ausgespart werden?
Ich versuche eine Antwort zu geben, die der Kontinuität der Entwicklung Rechnung trägt. Also ich denke eigentlich, wir haben über ungefähr 30 Jahre seit 1989 eine positive Entwicklung gehabt, eine Aufwärtsentwicklung. Und dann kommen eben unterschiedliche Krisen und Herausforderungen und dann gibt es so eine Rückwärtsbewegung. Dann sind scheinbar dringlichere Probleme zu lösen, bei denen die Bedarfe, die Belange von Kindern hinter die zurücktreten sozusagen. Ich meine, also wenn wir uns tatsächlich die Pandemiezeit nochmal angucken, dann ist erst in der Rückschau und der Aufarbeitung dessen, was da alles passiert ist, richtig deutlich geworden, wie stark man die Rechte von Kindern und Jugendlichen vernachlässigt hat in der Zeit. Das ist in gewisser Weise entschuldbar, wenn man unter einem hohen Handlungsdruck steht, weil so eine Pandemie passiert oder an anderer Stelle vielleicht eine Naturkatastrophe passiert, da entsteht ein hoher Handlungsdruck raus, der das zunächst erstmal begründen kann, aber nicht rechtfertigen kann, dass man dauerhaft die Kinderrechte nicht so berücksichtigt, wie es eigentlich in der UN-Kinderrechtskonvention verlangt wird und festgeschrieben ist. Und da meine ich, müssen wir jetzt allmählich aus diesem Modus, wir befinden uns in einer Krisensituation und deshalb können wir den Kinderrechten nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, wie sie eigentlich brauchen. Aus dem Modus müssen wir jetzt allmählich wieder rauskommen, dass das nicht dazu führt, dauerhaft in dem niedrigen Niveau zu bleiben, sondern wieder deutlich zu machen, Kinder haben Rechte und die gelten in allen Bereichen ihres Lebens. Und ich habe jetzt viele englischsprachige Begriffe verwendet, das liegt einfach daran, dass die Kinderrechtsentwicklung im englischen Sprachraum noch ein bisschen stärker, stärker wirksam ist. Aber dieses Child Rights Impact Assessment, das kann ich im Grunde genommen auf jede meiner eigenen Entscheidungen auch anwenden. Also nicht nur, wenn ich selber, du hast Kinder noch in dem Alter, sondern wenn ich generell über mein Handeln und meine Aktivitäten nachdenke, mal abzuwägen, was bedeutet das jetzt eigentlich für Kinder? Wir kennen das aus manchen Lebensbereichen. Mir hat mal jemand, als ich bei Rot über die Ampel laufen wollte, gesagt, denkst du nicht daran, dass das einen Einfluss auf die Kinder hat, die hinter dir stehen? So, meine Entscheidung, jetzt loszugehen, ne, das ist eine ganz, ganz kleine Alltagssituation, in der ich aber überlegen kann, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf Kinder? Und dann das mit diesem Kinderrechtsblick zu versehen und zu sagen, ich schränke jetzt deren Rechte vielleicht ein, indem ich an der einen oder anderen Stelle eine Entscheidung treffe. Ich glaube, damit, also mit dem Bewusstsein, würden wir dann wirklich einen Schritt weiterkommen.
Dessen bin ich mir tatsächlich auch sicher, gerade was du da jetzt gesagt hast, nochmal mit angeregt hast. Ich würde gerne mit dir nochmal in die Zukunft springen. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel auch Schule oder wenn du dir auch den Bildungsraum vorstellst und du da die Möglichkeit hättest, frei zu gestalten, was würdest du dir da für die Kinder wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich dabei ohne Vorbehalte vorgehen. Es gibt gute Gründe, an bestimmten Stellen bestimmte digitale Angebote, Medien nicht in den Kontakt oder Kinder nicht damit in Kontakt zu bringen. Aber ich kann zum Beispiel Medienbildung auch früh beginnen, ohne dass ich ständig mit Medien, mit digitalen Endgeräten hantiere. Medienbildung heißt nicht nur die praktische Arbeit mit dem jeweiligen Medium, sondern es heißt ja ganz klar, sich damit auseinanderzusetzen, um welche Inhalte geht es eigentlich? Womit will ich Kinder konfrontieren? Was sollen sie sehen? Was sollen sie lernen? Und wenn ich mir die Bildungsinhalte angucke, dann komme ich meines Erachtens auch sehr schnell zu einer guten Bewertung zu sagen, für diesen Inhalt wäre es doch wirklich schlau, wenn ich jetzt vielleicht auch ein digitales Medium einsetze. Auch da nochmal ein praktisches Beispiel. Wenn ich schon in der Kita mit Kindern rausgehe, ob ich nur in den Wald gehe und Pflanzen angucke oder Tiere sehe, Kinder fragen ständig, was ist das für ein Vogel? Kann ich den Wurm anfassen? Was ist das für ein Käfer? Was ist das für eine Pflanze? Das ist eigentlich auf der Hand liegend. Und es ist auch sehr, sehr gut, dass wir Pflanzenbestimmungsbücher und Tierbestimmungsbücher und Ähnliches haben und die verwenden. Aber manchmal ist tatsächlich eine App wie Naturblick vom Naturkundemuseum, wo ich die Vogelstimme aufnehmen kann und dann eine Einschätzung kriege, welcher Vogel zwitschert denn da. Das ist so eine tolle Möglichkeit und ich habe genau mein Bildungsziel damit erfolgt, dann sagen zu können, das ist die Amsel, die gerade ihr Abendlied singt. Und das hätte ich mit dem, da muss schon sehr gut geübt sein, dass ich das auch selber erkenne, welcher Vogel da zwitschert, wenn ich nur das Bestimmungsbuch dabei habe. Also Bildungsziele dahingehend anzugucken, wo kann mich das neben einem Buch und neben vielen anderen Instrumenten auch ein digitales Instrument dabei unterstützen, dieses Bildungsziel zu erreichen. Das wäre für mich ein richtig guter Ansatz und der trägt uns dann, glaube ich, auch in die Zukunft, weil wir dann zum Beispiel auch sowas wie jetzt künstliche Intelligenz eher unter dem Aspekt sehen würden, kann ich damit Bildungsziele erreichen und nicht, so wie es im Augenblick ja auch stark ist, oh mein Gott, wie sollen die Lehrkräfte denn jetzt bloß in die Lage versetzt werden, zu erkennen, wenn der Aufsatz mit ChatGPT geschrieben worden ist und nicht aus den eigenen Ideen entspringt?
Jutta, ich würde noch gerne eine abschließende Frage nochmal mit dranhängen, nämlich auch mit der ganzen Debatte, die wir im Moment auch draußen erleben über den Einsatz von Tablets oder den Einsatz von Smartphones. Ich möchte auf die Verbotsdebatte gar nicht eingehen, aber Was hat denn dieses Thema mit Zutrauen und Vertrauen auch mehr für Kinder zu tun? Könnten wir damit nicht viel mehr bewegen und mehr erreichen bei Kindern tatsächlich und sie in die Lage versetzen, Dinge ganz anders zu begreifen und zu verstehen?
Das ist ein sehr guter Gedanke. Ich fürchte nur, dass er tatsächlich schwierig umzusetzen ist, weil um dieses Vertrauen da hinein in die Fähigkeiten der Kinder zu entwickeln, muss ich es ja selbst einschätzen können. Und wir stehen ja in den Verbotsdebatten häufig in der Situation, dass die auch dadurch angestoßen werden, weil ich würde gar nicht sagen, weil ich es nicht einschätzen kann, sondern weil eine Unsicherheit da ist, ob ich es einschätzen kann, wie gut Kinder damit umgehen können, wie weit ich ihnen schon etwas zutrauen kann. Ich komme noch mal auf dieses Prinzip der sich entwickelnden Fähigkeiten zurück. Ich brauche schon dann pädagogische Fachkräfte und auch Erziehungsverantwortliche, die sehr gut darin sind, einzuschätzen, wie weit die Fähigkeiten von Kindern entwickelt sind, was sie können und was sie auch nicht können. Und ich muss da auch ganz klar sagen, ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass wir sagen könnten, aber mit 16 ist man dann in der Lage, mit allem, was einem da begegnen kann, hundertprozentig umzugehen. Und die Fähigkeiten sind da. Und ich glaube auch nicht, dass wir sie alleine durch Entwicklung dieser Fähigkeiten und mit Umsetzung des Bildungsauftrags tatsächlich erreichen können. Wir müssen schon Grenzen ziehen. Es ist nicht alles zumutbar und es muss auch gar nicht alles zugemutet werden. Aber ich muss natürlich diese Fähigkeit im Umgang mit bestimmten Dingen, die muss ich tatsächlich erwerben und erlernen und die kann ich nicht, das wäre so, als würde ich im Trockenkurs versuchen zu schwimmen zu lernen. Das geht nicht. Also ich muss schon mit dem Wasser in Berührung kommen, damit das mit dem Schwimmenlernen klappt.
Das ist ein total cooles Beispiel, weil so konkret als Beispiel hat das noch niemand gesagt, aber tatsächlich, wenn die Digital School Joy machen, die Schüler und Schülerinnen, dann kriegen wir häufig eben genau solche Rückmeldungen, dass man damit natürlich das erste Mal wirklich auch versteht, was bedeutet das eigentlich, in solchen Formaten zu konsumieren permanent, wenn man sie selber erstellt hat. Und auch da sagen wir extra, wir schaffen einen Raum, in dem man experimentieren kann, weil wir das für essentiell halten, um auch zu verstehen, was passiert denn dahinter. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, das wir hier hatten und gebe dir aber noch den letzten Satz, den du vielleicht allen unseren Hörer und Hörerinnen noch mitgeben möchtest.
Bleibt neugierig und aufgeschlossen für die Lebenswelt der Kinder.
Vielen Dank und ich glaube, wir setzen das Gespräch fort.
Dankeschön. Wäre mir auch ein großes Anliegen und es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.